Aber schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir Pfingsten miteinander feiern dürfen. Schön, dass wir uns erinnern dürfen, dass der Geist Gottes wirklich ausgegossen ist in unsere Herzen und dass er in uns lebt und da ist. Und dass wir einen Geist empfangen haben, wie Paulus hier an die Korinther schreibt, der nicht von dieser Welt ist, sondern der von Gott selbst stammt. Und ich möchte diesen einen Vers, 1. Korinther 2, Vers 12, hier nochmal in der Übersetzung von Luther, diesen einen Vers heute Morgen uns, ja, dass wir den uns nochmal ganz bewusst wahrnehmen und aufnehmen. 1. Korinther 2, Vers 12. Wo Paulus sagt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Ich habe drei Gedanken, die alle um das eine sich drehen, um das Beschenktsein, um das, was wir erhalten haben. Wir sind dreifach, wir sind vielfach, aber mindestens dreifach beschenkt, wenn wir diese Worte hier anschauen. Zum einen mit dem Geist, der aus Gott stammt. Und Sebi hat schon angedeutet oder das in Römer 8 ja nochmal bewusst gemacht, das ist eben nicht irgendein Allerweltsgeist, kein Zeitgeist, der sich verändert, sondern der Geist, der aus Gott stammt, der Gott selbst ist, der in uns wohnt, den haben wir erhalten, sind beschenkt worden mit ihm. Und er beschenkt uns wiederum mit einer Basisgabe, die für alle gleich ist, die wir nachher uns noch anschauen, und mit vielen Begabungen, die er uns gibt. Und Paulus sagt, das dürfen wir und sollen wir immer wieder neu erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Wir sind Beschenkte. Und Pfingsten darf das nochmal in ganz besonderer Weise bewusst machen. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther, von dem wir jetzt einen längeren Abschnitt auch gehört haben, im Jahre 55. Da ist Pfingsten schon mehr als 20 Jahre Geschichte in Jerusalem passiert. Paulus selber war nicht mit dabei. Und in Jerusalem war es so, dass die Jünger nach dem Karfreitag und nach Ostern auch die Verheißung Jesu bekommen haben, dass sie warten sollen auf die Kraft aus der Höhe, auf den Heiligen Geist, den er ihnen schenkt, damit sie in dieser Kraft seine Zeugen sein können und für ihn unterwegs sind in dieser Welt, ihn repräsentieren dürfen. Und in welchem Ausmaß dann tatsächlich an Pfingsten diese Verheißung erfüllt worden ist, das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, die bekannte Pfingstgeschichte. Der Heilige Geist kommt mit Feuerzungen auf die Jünger in Jerusalem, die dort zusammen waren, nicht im Gewölbekeller, aber im Obergemach. Und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie bringen die frohe Botschaft weiter. Menschen finden zum Glauben an Jesus Christus als den, der gestorben ist und auferstanden ist und im Geist Gottes zu ihnen kommt. Und sie kommen auf einen neuen Weg in der Nachfolge Jesu, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kommen viele Menschen auf einen neuen Weg und erkennen, ja, Jesus ist der verheißene Messias Gottes. Er stellt uns auf einen neuen Weg. Er ist der Herr der Herrlichkeit, der am Kreuz gestorben ist, aber nicht im Tod geblieben, wie Petrus dann auch in der Pfingstpredigt klar und deutlich sagt, dass der Mann, der dort am Kreuz gestorben ist, der durch die Heiden, die Römer und auch durch die Veranlassung von den jüdischen Führern ans Kreuz gebracht wurde, dass Gott den nicht im Tod gelassen hat. Ja, dass der Tod und das Grab ihn nicht festhalten konnten. Es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten werden konnte, sagt Petrus. Und er ist auferstanden und er lebt. Und heute spüren wir dort an Pfingsten diese lebensverändernde Kraft, diese neue Schöpfung, dieses neue Leben, das angebrochen ist, dass das auch zu uns Menschen kommt, dass das auch in unsere Herzen kommt, so sagt Petrus den Menschen in Jerusalem. Und so erleben sie es, es kommen viele zum Glauben und in der Nachfolge der nächsten Jahre, der nächsten Zeit finden viele zu diesem Messias, zu diesem Jesus Christus, der auferstandene Herr ist. Am Anfang sind es nur Juden aus dem jüdischen Hintergrund, später auch Heiden, die das erleben, die Umkehr erleben, die neue Schöpfung, Wiedergeburt erleben, Zugehörigkeit zum Leib Christi erleben dürfen und die sozusagen eine Frucht der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten sind. Paulus ist auch seine Frucht. Er war nicht dabei dort, aber er ist in der Nachfolge eine Frucht dieser Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Korinther sind es. Und wir heute Morgen sind es auch. Wir sind auch eine Frucht dieser Ausgießung des Heiligen Geistes, dass er, der Heilige Geist, das Leben Jesu, das Auferstehungsleben Jesu in diese Welt gebracht hat. So sehr die Pfingsten damals natürlich auch ein heilsgeschichtliches, ein geschichtliches, einmaliges Ereignis war, so sehr ist doch auch diese Kraft, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, das Pfingsten etwas, was jeder Mensch für sich persönlich erfahren darf, erfahren soll, ja auch erfahren muss eigentlich. Also Pfingsten ist einmalig natürlich als geschichtliches Ereignis, aber unser Gründer oder unser MV, ja, Gründer kann man ja schon sagen, Gründervater Jonathan Paul, er hat in dem alten Liederbuch Pfingstjubel, aus dem wir nicht mehr singen, und ist ja auch okay, es hat seine Zeit gehabt, da hat er aber ein Lied geschrieben und gedichtet, als mein Pfingsten kam. Als er es erlebt hat, dass das, was Jesus war, was er gebracht hat, was er bewirkt hat, dass das persönlich in seinem Leben wirklich angekommen ist, ihn erfüllt hat. Als mein Pfingsten kam, wonach ich so lang begehrt, war ich glücklich, oh so glücklich. Pfingstjubel Nummer 138, wer einen zu Hause hat, kann es nachlesen. Und er beschreibt dann die Rettung, die Sündenvergebung, die Freude des, über den Sieg Jesu am Kreuz, den Frieden, den er erleben darf. Übrigens hat ja Jonathan Paul dieses durchschlagende Ereignis, als ihn das im Herzen erreicht hat, als ihn das berührt hat, als er das gespürt hat, diese Erfahrung hat er ja da drüben gemacht in Bad Liebenzell. Also für alle, die jetzt geschichtlich irgendwo ein bisschen nachhören wollen, die Mülheimer Verband, die Geschichte hat eigentlich in Bad Liebenzell mit dieser persönlichen Erfahrung Jonathan Pauls begonnen. Aber das nur nebenbei. Wichtig war mir, Jonathan Paul sagt, das muss man erleben. Dieses Pfingsten, dieses Ankommen des Heiligen Geistes und all dessen, was Jesus für uns getan hat, das, was wir in Worten, in Botschaft, in Lehren irgendwo kennen und wissen, das braucht eine tiefen Erfahrung in unserem Herzen. Und die ist am Anfang vielleicht auch mal so richtig durchschlagend und durchgreifend, dass man sagt, was für ein Erlebnis. Aber dann spüren wir auch, dass wir immer wieder diese Erfüllungen, diese Fülle des Heiligen Geistes, diese Freude, diese Neubelebungen auch nötig haben. Als mein Pfingsten kam, Pfingsten eben auch als etwas, was wirklich für uns persönlich da ist und gilt. Und auch die Korinther hatten das damals so erfahren, als Paulus ihnen davon berichtet hat, als Paulus die Botschaft von Jesus weitergegeben hat. Da haben sie auch diese Erfahrung gemacht, dass es nicht eine Idee, nicht eine Ideologie, nicht eine Religion ist, sondern dass es Leben ist, was Paulus verkündet. Und dass dieses Leben im Heiligen Geist bei den Korinthern ankam, in einer Stadt, die besonders war, die ganz anders war als Jerusalem, das vom hebräisch-jüdischen kulturellen Umfeld geprägt war, war ja Korinth eine Stadt, die vom Handel, die von Multikulti, die von Heidentum geprägt war. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und Paulus spricht ja die Botschaft von Jesus in dieses kulturelle Umfeld hinein und Menschen kommen dort zum Glauben aus ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen, aus ganz unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen. Waren sie doch diese Ersterfahrung, diese tiefe Erfahrung, der Heilige Geist bringt uns Jesus Christus als den Messias, als den Gekreuzigten und Auferstandenen und alles, was er für uns getan hat, in unser Herz. Sie erfahren den Heiligen Geist. Viele Menschen kommen zum Glauben in Korinth. Es ist eine große Gemeinde, eine pulsierende Gemeinde und sie gehört zu einer der vitalsten und schillerndsten Gemeinden der ersten Zeit, weil dort auch geistliches Leben pulsiert, wie es sonst dann auch nicht mehr in vielen anderen Gemeinden zu finden war. In Korinth, wo so viele unterschiedliche Menschen zum Glauben kamen, da kam auch keine Langeweile auf, weil eben die Menschen, so wie sie waren, wie sie geprägt waren, von Gottes Geist erreicht wurden und dann auch weitergeführt wurden, aber doch ja nochmal in der Vielfalt und Buntheit auch zusammen waren und den Heiligen Geist erlebt hatten und auch das, was er ihnen geschenkt hat. Und so kann Paulus an die Korinther schreiben: Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr in allem reich geworden seid, in ihm, in aller Rede und aller Erkenntnis. Es fehlt euch keine Gnadengabe. Also das ist schon eine starke Aussage, die Paulus hier am Anfang seines Korintherbriefes ganz am Eingang macht. Und er bestätigt den Leuten in Korinth: Ihr seid wirklich, da ist etwas angekommen bei euch, da lebt etwas, da ist etwas im Herzen da, ihr seid begeistert unterwegs, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, ihr seid bewegt worden von ihm, von einer Lebenskraft, die euch aus dem Gewohnten, aus dem Bisherigen herausgeführt hat und euch in ein neues Leben hineingestellt hat. Und das darf man feiern, ihr seid reich geworden in aller Gnadengabe und in aller Erkenntnis. Es fehlt euch nichts an Gnadengaben. Und es ist wichtig, weil wenn jetzt wir vielleicht auch die Bibel ein bisschen kennen oder die Korintherbriefe, dann verbindet man ja mit Korinth eher Probleme, Konflikte, Schwierigkeiten und Streitigkeiten. Die sind nachher auch da. Kommen wir gleich noch kurz, streifen noch kurz. Aber am Anfang feiert Paulus das, was die Korinther erlebt haben und was sie sind. Er lässt das, was sie erfahren haben, hundertprozentig stehen. Und er feiert das. Er feiert das. Er freut sich darüber. Worüber er sich nicht freut, klar, dass trotz dieser außergewöhnlichen Erfahrungen und der Gegenwart des Heiligen Geistes eben auch noch so viel Altes mitschwingt, so viel Eigenes, so viel Überheblichkeit zum Teil, Arroganz hatten Einzug gehalten. Es gab unterschiedliche Gruppen und so weiter. Das sind Dinge, die kommen nicht vom Geist Gottes, nicht von dem Geist, der aus Gott stammt, sondern sie kommen von dem Geist, der aus der Welt stammt. Das, was man noch mitbringt, das, was einen ausmacht, was einen geprägt hat und was eben nicht von jetzt auf nachher verschwindet, was auch ein Teil wahrscheinlich des unseres Lebens hier auf der Erde ist. Und deshalb dann Eifersucht und Streit und all die anderen Dinge, die können sich durchziehen. Aber sie sollen nicht die Oberhand gewinnen und nicht bleiben, nicht das irdisch gesinnt sein, darf verändert werden. Und die geistlichen Dinge dürfen die Oberhand gewinnen und dürfen stark werden. Und das ist Paulus wichtig, dass er das heraushebt und dass er einerseits auch sagt, es ist euch so viel gegeben, was man auch feiern darf. Und machen wir uns bewusst, was uns miteinander verbindet. Und das wird in diesem 12. Vers eben zum Ausdruck gebracht, dass Paulus sagt, was verbindet euch Korinther miteinander? Was verbindet uns durch die Zeiten? Was verbindet uns? Das ist, dass wir nicht den Geist der Welt empfangen haben, sondern den Geist, der aus Gott stammt, damit wir auch erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Und dass wir in diesem Erkennen, was ja immer dann auch etwas Lebensbestimmendes ist, auch froh werden, zuversichtlich werden, verändert werden. Also der erste Gedanke, sich als von Gott beschenkte Menschen erkennen. Das ist eine Grundwirkung des Heiligen Geistes. Dass wir sagen können, dass jeder Einzelne sagen kann, ich bin beschenkt. Ich bin beschenkt von dem Geist Gottes, von dem Geist, der aus Gott stammt, den habe ich erhalten und umsonst erhalten. Den habe ich geschenkt bekommen. Mit dem bin ich erfüllt worden, der lebt in mir. Das ist das Erste, dass wir uns so als Beschenkte erfahren mit dem Geist Gottes. Das ist nicht etwas, was man hat, sondern eine lebendige Persönlichkeit. Gott selbst, der durch den Heiligen Geist uns zu Beschenkten macht. Wenn wir in dieser Haltung sind, dann kommt Kraft, dann kommt Lebensfreude. Dann schauen wir nicht auf das, was wir selber sind. Dann ist es auch nicht unsere Leistung, dass wir den Geist erfahren haben. Dann gibt es keinen Anlass zur Überheblichkeit, keinen Anlass zur Minderwertigkeit, sondern wir erkennen einfach, was uns von Gott geschenkt ist und freuen uns darüber. Wir sind Beschenkte. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn der Geist kommt und wenn er uns beschenkt, dann bringt er Dinge mit. Und er bringt zunächst ein Basischarisma mit, so möchte ich das mal nennen. Der Geist beschenkt uns mit einem Basischarisma, die Korinther damals und durchgehend jeden, der mit Christus verbunden ist. Dieses Basischarisma, das lesen wir, davon hören wir in Römer 6, Vers 23. Dort heißt es, denn der Sünde Sold ist der Tod, das Charisma Gottes, das steht im Griechischen dort, das Charisma Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist das Basischarisma. Das ist die Basisgnadengabe. Das ist die Basisgabe, die der Heilige Geist wirkt. Und das ist ein Riesengeschenk, dass wir wirklich mit dem Leben, das Ewigkeitsperspektive hat, beschenkt werden. Dass wir nicht bei unserer Schuld, bei unserem Not stehen bleiben müssen, sondern dass Erlösung da ist, dass wir Gewissheit haben dürfen, Kinder Gottes zu sein, dass wir Hoffnung haben und dass das, dieses Basisgeschenk, nicht nur etwas ist, was einmal kommen wird, das auch. Das ewige Leben ist schon etwas, was in der Ewigkeit dann in voller Weise da sein wird. Aber dieses Basisgeschenk des ewigen Lebens wirkt schon heute verändernd in unsere Gegenwart hinein. Und das ist es eigentlich, was uns verändert, dass wir in einen anderen Zusammenhang, in einen anderen Kontext gestellt werden, dass das Leben eine andere Grundlage bekommt. Es ist eine Begabung, dass wir von einer Zukunft, die uns sicher versprochen und verheißen ist, ewiges Leben, dass wir von dort aus jetzt schon anders leben können. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist das Basisgeschenk des ewigen Lebens. Wir wissen einerseits, was uns erwartet, wohin wir gehen. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Aber das ist keine Einbahnstraße, sondern das, was da ist, das kommt auch jetzt schon bei uns an und gibt uns Hoffnung, gibt uns eine Gewissheit, gibt uns eine neue Lebenshaltung, eine neue Lebensausrichtung, entfaltet jetzt schon seine Kraft. Ich habe diese Tage irgendwo gelesen, die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung? Und zwar schon auch in biblischer Perspektive. Was ist der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung? Und derjenige hat gemeint, sind zwei völlig unterschiedliche Haltungen. Der Optimismus, der erwartet einfach, dass sich Dinge bessern, dass sich Dinge zum Guten verändern, dass sich Dinge bessern. Auch eine gute Ausrichtung. Aber die Hoffnung, die biblische Hoffnung lebt im Vertrauen auf die Verheißung Gottes, dass sie sich einstellen wird, dass sie da ist, im Vertrauen auf die Verheißung Gottes. Und der Optimist lebt praktisch auf die Zukunft hin, sagt, es wird sich irgendwie hoffentlich bessern, aber der eine Hoffnung hat, der lebt von der Zukunft her und sie verändert jetzt schon seine Art und Weise, wie er lebt. Er kann sich jetzt schon anders verhalten. Er muss jetzt nicht klagen, dass alles so ist, wie es ist und in der Klage stehen bleiben und sagen, hoffentlich verändert sich's mal irgendwie und wird besser werden, sondern er weiß, ich kann das jetzt auch schon annehmen, weil die Verheißung da ist, dass es anders wird. Also interessant, was Hoffnung im Unterschied zu Optimismus, was beides auch gute Grundwerte sind, ausmachen kann. Aber dieses Gnadengeschenk des ewigen Lebens, das ist bei uns als Basischarisma da, was der Heilige Geist uns schenken will und wo wir alle miteinander verbunden sind und wo wir deshalb auch sagen dürfen, auf die Frage, sind wir Charismatiker? Dann werden heute unterschiedliche Lager zugeteilt, aber wir dürfen mit voller Überzeugung sagen, ich bin ein Charismatiker. Weil wenn wir kein Charismatiker wären und wir hätten nicht diese Basisgabe, dieses Basischarisma erhalten, dann wären wir wahrscheinlich überhaupt keine gläubigen Menschen. Und deshalb sind wir Charismatiker. Wir sind Charismatiker, weil der Heilige Geist bei uns, wir haben ihn erhalten und er hat uns diese Basisgabe geschenkt, die unser Leben prägen darf und verändern darf. Und das ist ein sehr großartiges Geschenk. Und über diese Basisgabe hinaus jetzt noch ein dritter, letzter kleiner Gedanke, dass uns natürlich der Heilige Geist noch viel mehr schenken möchte. dass von ihm noch viel mehr Wirkungen ausgehen, dass von ihm auch etwas ausgeht, was den Einzelnen dann in seiner Persönlichkeit, in seinem Wesen, in seiner Art im Blick hat und dass da von Gott durch den Heiligen Geist auch Einzelbegabungen, einzelne Charismen geschenkt werden, die uns auch füllen, prägen und ausrichten dürfen. Dazu auch noch ein paar Worte aus 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 11. Da schreibt Paulus eben an die gleiche Gemeinde dort: In jedem offenbart sich der Geist so, dass es anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, dem dritten im gleichen Geist Glaubenskraft, einem anderen immer in dem einen Geist die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Wunderkräfte, einem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu deuten. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Großartiger Abschnitt. Einer der Abschnitte, es gibt noch mehr, wo es um die Gaben geht, die der Heilige Geist, die Gottes Geist uns schenkt. Auch im Römerbrief gibt es ein Kapitel 12, ein längerer Abschnitt über unterschiedliche Gaben. Eines wird deutlich, da sind wir auch als Einzelne im Blick. Und der Heilige Geist hat den Einzelnen im Blick. Jeder wird begabt. Einem jedem teilt er seine besondere Gabe aus, wie er will. Jeder ist begabt. Es geht nicht nur um diese Basisgabe, die uns geschenkt wird, sondern auch um Begabungen, die wir vom Geist Gottes her bekommen, damit wir mit dabei sein dürfen, dabei sein können, was Gott tut in dieser Welt. Denn das ist letztlich dann die Zielrichtung. Wir haben es ja hier gelesen, er teilt diese Gaben aus, damit es anderen nützt, damit es anderen Menschen nützt, damit es in dieser Welt einen Unterschied macht. Und da geht es darum, dass wir dabei sind. Und dabei sein ist ein Grundbedürfnis, das wir haben, dass man dabei sein möchte. Schon die kleinen Kinder sagen, oder wir als kleine Kinder: Darf ich mitspielen? Darf ich mit dabei sein? Darf ich mitspielen bei dem, was hier vor sich geht? Darf ich mit dabei sein? Und Gott sagt in seiner Gnade und in dem, was er sich vorgenommen hat, zu uns durch den Heiligen Geist: Ja, du darfst mitspielen. Du darfst mit dabei sein in dem Großen, nicht nur ein Spiel, was hier vor sich geht, sondern in dem großen Plan, von dem wir gehört haben, in dem großen, was hier in dieser Welt bewegt wird, was die Welt zum Ziel führen soll und verändern soll. Du darfst mitspielen. Jeder Einzelne, der Jesus Christus von ihm erfasst und worden ist und in dessen Herzen Jesus Christus angekommen ist durch den Geist, ist auch eingeladen, mitzuspielen, mit dabei zu sein, mitzuwirken in einem Dienst in der Fülle von unterschiedlichen Begabungen. Und da bekommt nicht einer alles und die anderen bekommen nichts. Oder da bekommt nicht einer das Entscheidende und die anderen nur irgendwie sind Mitläufer und am Rande, sondern jeder ist mit dem, was er hat und was er ist, darf mit dabei sein und darf mitdienen und darf mitwirken in dem, was Gott in dieser Welt tun will. Ich denke, das darf uns auch in die Bitte hineinführen, in die Erwartung: Heiliger Geist, lass mich erkennen, was mir von Gott geschenkt ist, wenn wir dieses Wort nochmal aufgreifen. Der Geist ist uns geschenkt, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist und dass wir das ganz persönlich auch mal wieder sagen: Lass mich erkennen, lass mich wieder neu wahrnehmen oder das neu üben und praktizieren, was mir von Gott geschenkt ist und was ich zum Aufbau des Leibes Jesu, der Gemeinde, einbringen darf, was ich diese Welt mit einbringen darf an Gutem. Und da gibt es sollten wir nicht irgendwo so unterwegs sein, wie vielleicht auch die Menschen in Korinth, die Unterschiede gemacht haben, gesagt haben, das ist wichtiger, das weniger, das ist übernatürlich und das ist nur irgendwie menschlich, sondern keine Minderwertigkeit, keine falsche Demut und Bescheidenheit, was soll ich denn schon zu geben haben? Auch keine Angst vor dem Heiligen Geist, der uns vielleicht auch immer in größere Freiheit oder Begabungen hineinführen will, sondern einfach Offenheit, dass der Geist uns beschenken darf. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist auch seine Liebe ausgegossen in unser Herzen. Also wir sind Beschenkte, wir sind mit Begabungen, mit Charismen beschenkt und die dürfen wir einsetzen. Und vielleicht dabei bewusst machen, dass es auch nicht um die Gabe an sich geht, sondern dass wir selber dann auch eine Gabe sind. Das, mit dem möchte ich nochmal abrunden, wenn wir zum Schluss kommen, wie nehme ich Gottes Charisma, Gottes Heiligen Geist an? Ich glaube, das muss man nicht kompliziert machen. Da geht es nur darum, uns zu öffnen und zu sagen, Herr, kehr du aus, was ausgekehrt werden muss, und kehr ein, Heiliger Geist, mit dem, was du mir schenken willst, dass wir uns so hinhalten. Und mitmachen und dabei sein, ich glaube, es geht auch nicht so sehr, dass wir, natürlich können wir Gabentests machen und Begabungen herausfinden, auch alles gute Dinge, aber das Entscheidende ist, dass wir sehen, wir selber werden zu einer Gabe. Wir haben nicht nur Gaben und Begabungen, sondern wenn der Heilige Geist in uns wirkt und ihn wir erhalten haben und dieses Charisma des Lebens Jesu in uns angekommen ist, dann werden wir selber auch zu einer Gabe füreinander. Und das ist so entscheidend wichtig, diese Grundhaltung. Ich bin eine Gabe für jemand anders. Ich glaube, das müssen wir auch manchmal für uns selber wieder uns bewusst machen, auch aussprechen. Das dürfen wir uns auch gegenseitig wieder zusprechen. Das darf man sich in den freundschaftlichen, in den engen Beziehungen, Familie, Ehe zusprechen, weil da empfangen wir uns ja auch als Gabe gegenseitig. Und das dürfen wir uns auch als Gemeinde immer wieder zusprechen. Wir sind als Personen eine Gabe. Und selbst wenn man dann Unterschiede machen mag in seinen Fähigkeiten und Begabungen, den einzelnen Charismen, als Personen sind wir füreinander eine Gabe. Und das schreibt Paulus den Korinthern und sagt, feiert das. Das dürfen wir feiern. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wirkt, dass er uns so verbindet, dass er uns Gottes Leben, Gottes Begabung, Gottes Charisma und Charismen in unser Herz legt und uns gegenseitig zu Gaben macht, die unterwegs sein dürfen und sagen, ja, ich bin im Vollsinn ein Charismatiker, ein von Gott beschenkter Mensch. Das wollen wir auch im Abendmahl gleich feiern. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass wir an Pfingsten uns wieder neu bewusst machen dürfen, dass du ein Gott bist, der lebendig ist. Dass wir nicht Worten und toten Buchstaben letztlich folgen und uns davon prägen lassen müssen, sondern dass wir uns öffnen dürfen für deine lebendige Gegenwart im Heiligen Geist. Und zugleich, Heiliger Geist, beten wir, dass du der Schöpfer des Lebens und der Lebensfürst, dass du uns lebendig machst, dass du uns bewegst, dass du wirklich der Wind, der Ruach in unserem Leben bist, der uns voranbringt, der uns verändert, der unser Herzen und Sinne erweitert, der in uns all das Gute bewegt, was an Frucht geschehen darf, aber auch ja, alles, was an Begabung, an Dienst, an Möglichkeiten in dieser Welt zu sein, zu leben und einen Unterschied zu machen. Danke, dass du das freisetzen willst in uns persönlich und auch in uns als dein Leib, als deine Gemeinde. Und Herr, so beten wir, komm, Heiliger Geist, komm, Schöpfergeist, schaff du dein Leben in uns, gerade dort, wo wir auch stehen, wo wir es brauchen, wo wir vielleicht auch neu die Freude brauchen über das Geschenk, das wir haben, dass wir Beschenkte sind, dass wir nicht auf das starren, was nicht gut ist, was uns einengt, was uns verbittern mag, was uns Lebenskraft rauben mag, sondern dass wir in dieser Hoffnung und Zuversicht leben, dass wir von dir Beschenkte sind und bleiben und dass dein Versprechen gilt, Herr. Das Versprechen, dass du uns ins Leben führst, dass du uns den Weg zum Leben weisen wirst. Herr, so komm jetzt auch in unser Abendmahl, segne uns und begegne du uns auch mit deiner Kraft ganz neu. Danke dafür. Amen.